PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken oder krasse Spannungsgefühle in der Brust. Die Tage vor der Periode sind für ziemlich viele Frauen ganz schön anstrengend und das jeden Monat wieder aufs Neue. Bei mir sind es dann vor allem immer Kopfschmerzen und so ein generelles Müdesein. Und obwohl fast jede vierte bis fünfte Frau darunter leidet und obwohl mein Podcast ja so heißt, haben wir bisher noch keine Folge dazu gemacht. Und deswegen wird es auch höchste Zeit, das zu ändern. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Ich freue mich sehr, dass ihr auch nach meiner Sommerpause wieder mit dabei seid. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach. Dann verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. So, und jetzt möchte ich euch endlich meine heutige Gästin vorstellen. Sie weiß als Betroffene, studierte Gynäkologin und Gesundheitscoachin ganz genau, wovon sie spricht. Dr. Miriam Wagner hat nämlich selbst jahrelang unter PMS gelitten und sich dann darauf spezialisiert. 2023 hat sie ihr gesammeltes Wissen dann auch aufgeschrieben und mit Mein PMS und ich ein ganzes Buch zu dem Thema veröffentlicht. Das verlinke ich euch natürlich auf jeden Fall hier mal in den Shownotes. Miriam ist es ganz wichtig, dass wir PMS als Gesellschaft nicht länger als Zickenkrankheit abtun, sondern dass Frauen ihre Symptome ernst nehmen und sich um ihren Körper kümmern. Deswegen habe ich mit ihr natürlich vor allem darüber gesprochen, mit welchen Mitteln man PMS behandeln kann und ob wir uns mit solchen Symptomen eigentlich einfach abfinden müssen. Spoiler: Nein. Es ging auch darum, welche Rolle der eigene Lebensstil dabei spielt und wie wir allgemein zyklusbewusster leben können. Also, ob man seine Ernährung und sportliche Aktivitäten dem Zyklus am besten anpassen sollte. Also, ganz viele spannende Fragen, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gespräch. Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist. Lass uns gleich mal mit den Basics beginnen. Was verstehen wir unter PMS und kannst du in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal den weiblichen Zyklus kurz erklären?
Ganz kurz, ich bemühe mich. Ja, ist gar nicht so einfach, das PMS zu definieren. PMS, die Abkürzung, bedeutet prämenstruelles Syndrom. Mhm. Und darunter versteckt sich ein Symptomkomplex von über 150 beschriebenen Symptomen bislang. Mhm. Dazu kann gehören Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Hautunreinheiten, Akne, Ängste, Wut, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, sogar depressive Episoden oder depressive Stimmungsveränderungen. Mhm. Was habe ich vergessen? Ganz viel höchstwahrscheinlich. Verdauungsprobleme, sowohl Durchfall als auch Verstopfung, Kopfschmerzen, Erschöpfung, schwere Beine, Ödeme, mhm. Brustspannen. Ja, soll ich noch weitermachen? Also sehr, sehr, sehr viel kann dahinter stecken. Das, was man weiß oder das Wichtige beim PMS, es tritt prämenstruell auf. Mhm. Also nur in der Phase vor der Menstruation, der sogenannten Lutealphase. Und die Beschwerden hören auf mit Beginn der Menstruation. Mhm. Und vielleicht ist das der perfekte Übergang, um zum Zyklus etwas zu sagen. Ja. Von biologischer und medizinischer Seite wird der Zyklus in zwei Phasen oder Hälften unterteilt. Die erste Phase ist die sogenannte Follikelphase. Mhm. Und sie beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation, also dem ersten Tag der Periode, der Blutung. Und in dieser Phase oder in dieser Zeit fangen die Eifollikel oder auch Eibläschen genannt an, im Eierstock zu wachsen, zu reifen, sagt man, bis mhm. das größte oder stärkste oder coolste, wer weiß das so genau, springt. Und das ist dann der Eisprung und das ist dann quasi der Übergang in die nächste Phase. Mhm. Aber nicht nur die Eibläschen wachsen in dieser Zeit, sondern auch die Gebärmutterschleimhaut wächst und baut sich auf. Denn das Ziel unseres Zyklus ist es von evolutionärer Seite, sich zu reproduzieren. Und daher muss die Gebärmutterschleimhaut so aufgebaut sein, dass sie eine Eizelle, die befruchtet wurde, aufnehmen kann. Mhm. Und nach dem Eisprung geht's über in die sogenannte Lutealphase. Und in dieser Phase wird die Gebärmutterschleimhaut nochmal stabilisiert, sag ich mal, wird mit Blutgefäßen durchzogen, damit sich auch viele Nährstoffe dort sammeln können und mhm. ein Embryo, wenn er sich dann, oder eine Eizelle, die befruchtet ist, wenn sie sich denn einnistet, dann auch ernährt werden kann. Mhm. Und Es gibt zwei Hormone, die in diesen zwei Phasen besonders wichtig sind, die wir uns merken können. In der ersten Phase ist die sogenannte Antreiberin, würde ich sie nennen, das Östrogen, die für diesen ganzen Aufbau verantwortlich ist, aber auch für unsere Aktivität und auch für eine gute Stimmung. Denn es ist nicht nur, dass in der Gebärmutter was passiert während unseres Zyklus, sondern auch in unserem gesamten Körper und in unserer Psyche. Und das Hormon der zweiten Zyklushälfte ist das Progesteron. Das hingegen ist eher so ein Slowdowner, kann man das sagen?
Bisschen mellow.
Eher so, genau. Macht mal chilliger. Denn ja, die Phase der Stabilisation ist da, die Phase der Transformation, so heißt es auch, in der die Gebärmutter zur Schleimhaut sich umbaut. Da ist es tatsächlich auch mal so, dass unsere Körper manchmal ein bisschen mehr Ruhe brauchen, sich vorbereiten auf die Menstruation. Und mit dem ersten Tag der nächsten Menstruation endet dann der Zyklus und der neue beginnt.
Okay, das finde ich, hast du doch in aller Kürze ganz gut erklärt. Nochmal zum Thema PMS. Wie viele Frauen sind denn eigentlich davon betroffen?
Auch eine schwierige Frage, weil Statistiken gibt es dazu leider so gut wie keine oder viel zu wenige. Man schätzt aktuell, dass jede vierte bis fünfte Frau betroffen ist.
Wow.
Ja, das ist ganz schön viel. Und ich finde das auch gravierend oder alarmierend, dass viel zu wenige darüber Bescheid wissen und offensichtlich auch zu wenige darüber sprechen. Wenn wir von der prämenstruellen dysphorischen Störung ausgehen, das ist die schwerste Form des PMDS, die hauptsächlich oder wo die psychischen Symptome, sagen wir es besser so rum, im Vordergrund stehen, die dann wirklich Einschränkungen oder sehr starke Einschränkungen im sozialen und beruflichen Leben auch mit sich führen und auch so eine Schwere der Symptome haben, dass man wirklich in der Zeit, in der es eben auftritt, ausgenockt ist, mental wirklich oftmals sehr am Ende ist, sehr stark von den Emotionen übermenscht wird. Da sprechen wir sogar von 8%.
Wow.
Und auch das finde ich wahnsinnig viel. Darüber, dass wir heutzutage noch viel zu wenig darüber wissen.
Definitiv. Vor allem auch bei den ganzen Symptomen, die du genannt hast. Das ist ja so eine ewig lange Liste. Warum sind eigentlich manche Frauen betroffen und andere nicht? Also was für Ursachen hat eigentlich PMS? Und ist das wirklich alles nur rein hormonell bedingt oder mitunter vielleicht auch genetisch?
Ja, auch da stehen wir noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Dennoch gibt es gute Theorien. Beim PMDS spricht man von einer biopsychosozialen Genese. Das heißt, auf Deutsch, unsere Biologie, da ist irgendwas gerade aus der Reihe. Auch in der Psyche können Ursachen zu finden sein, als auch sozial, was ich super spannend finde. Denn auch in welchem sozialen Umfeld wir uns gerade befinden, wie gestresst wir sind von der Arbeit oder unterstützt werden von unserer Familie und verstanden oder eben nicht, das spielen auch auf jeden Fall spielt es eine große Rolle, inwiefern die Symptome empfunden werden, wie stark die Symptome empfunden werden und ob sie überhaupt ausgelöst werden. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wovon wir bisher nicht ausgehen oder wovon es bisher keine Beweise gibt, ist, dass es wirkliche hormonelle Schwankungen sind, die dahinter stecken, die das Problem sind. Gerade beim PMDS wissen wir, dass es eine genetische, und du hast Genetik eben schon gesagt, Überempfindlichkeit gegenüber unseren ganz normalen Schwankungen der Sexualhormone gibt. Das heißt also, meine Hormone sind vielleicht genauso wie die meiner Nachbarin, aber ich habe PMS und bei mir ist es quasi den Tagen von Tagen ein Weltuntergang, weil ich so stark darauf reagiere, dass meine Hormone wechseln. Also das Östrogen geht runter, das Progesteron geht hoch. Und bei meiner Nachbarin, die dasselbe Hormonprofil hat, der geht super.
Wahnsinn, super komplex. Gibt es zum Beispiel auch Lifestyle-Faktoren, die das PMS oder PMDS begünstigen können? Also kann zum Beispiel meine Ernährung damit zusammenhängen oder Sport, Bewegung, Schlaf? Was ist deine Meinung dazu?
Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil den haben wir alle selbst in der Hand. Was jetzt Auslöser ist oder Verstärker ist, da wissen wir noch nicht genug dazu, um wirklich ein Statement zu geben. Aber wir wissen ganz klar, wenn du das Thema Ernährung zum Beispiel als erstes ansprichst, dass wir mit einer ausgewogenen, pflanzenbasierten Ernährung einfach uns Gutes tun und in dieser schwierigen Phase den Beschwerden auch entgegenwirken können. Dazu gehört zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate, auf die Proteine zu achten. Es gibt viele Menschen, die schwören auf eine vegane Ernährung in der schlimmsten Zeit, weil sie sagen, ich komme da einfach nicht mit meinen mit laktosehaltigen Dingen klar. auch darauf darf man hören, auch wenn es jetzt noch nicht die klare Studienevidenz dazu gibt. Und auch Mikronährstoffe, hast du genannt, spielen natürlich eine Rolle. Wir gehen heute nicht, oder sagen wir mal so, es wird ja oft in der normalen ärztlichen Praxis nicht nach Mikronährstoffen geschaut. Mhm. Aber beim PMS kann man durchaus mal besser hinschauen. Zum Beispiel beim Eisenwert. Dass man da weiß, okay, wenn ich eine Anämie habe, also zu wenig Eisen, so sage ich es jetzt einfach mal, dann macht es Sinn, diesen Wert eben zu verbessern, indem ich mich mit eisenhaltigen Nahrungsmitteln ernähre oder auch mal Nahrungsergänzungsmittel nehme, weil ich eben dort im Mangel bin. Mhm. Wir sollten aber da ganz genau gucken, was fehlt denn mir genau, weil das so individuell ist, was mir fehlen könnte. Ja. Genauso sieht es aus mit dem Vitamin D, dass man auch da gucken kann, wenn man Symptome hat, wenn man diese Stimmungsschwankungen hat oder Erschöpfungszustände hat, gilt übrigens genauso auch mit dem Eisen. Da kann man natürlich spezifisch danach gucken und schauen, ob man davon mehr braucht. Mhm. Ich könnte einen ganzen Podcast über Ernährung, glaube ich, noch erzählen. So kann man die Verdauung unterstützen, denn das Darmmikrobiom spielt eine große Rolle. Da gehe ich gern mit fermentierten Nahrungsmitteln rein, weil ich finde die sehr, sehr gut verträglich und sehr gut für die Verdauung und zur Unterstützung. Generell einfach mit Ballaststoffen die Verdauung unterstützen, ein paar Sachen weglassen, wie zum Beispiel Koffein. Ich weiß, es ist eine Katastrophe. Schwierig. Für mich auch. Ich dachte, ich bin gerade in der Lutealphase, ein Tag vor meiner Menstruation, also eigentlich der schlechteste Tag, um ein Podcast-Interview zu führen. Aber was kann ich dann tun? Ich sollte dann morgens vielleicht nicht meinen Cappuccino mit dem Croissant essen, denn auch Zucker und Transfette sind dann die Sachen, die mich eher runterziehen, die meine Verdauung runterziehen, die aber auch meine Stimmung runterziehen. Und da einfach ein bisschen besser auf sich zu achten. Mhm. Alkohol sollte man verzichten in der Phase. Und und Bewegung wäre der nächste Punkt des Lifestyles. Ja, das ist auch etwas, wo du wirklich drauf schauen kannst, dass du versuchst, dich in deiner Lutealphase genug zu bewegen. Der erste Impuls ist immer, mir geht so schlecht, oder war es bei mir zumindest, ich lege mich auf die Couch, esse Gummibärchen, Chips und Schokolade. Nicht so gut für die Beschwerden tatsächlich. Viel besser ist es, wenn man sich ein bisschen bewegt, selbst wenn es nur der Spaziergang zu Hause ist, kriegt man gleich auch Vitamin D oder auf jeden Fall frische Luft und frischen Wind in den Kopf. Und das kann zum einen zur Freisetzung von Endorphinen führen, die unsere natürlichen Schmerzmittel sind, zum anderen aber auch eine bessere Durchblutung fördern, was wiederum den Beschwerden entgegenwirken kann. Also wir können sehr viel tun. Und die letzte Säule oder die noch zwei Säulen fehlen tatsächlich, der Schlaf. Ja, auch der ist wahnsinnig wichtig in dieser Zeit. Ich habe zum Beispiel ganz bewusst mir vorgenommen und mache das tatsächlich auch schon seit einigen Jahren so, dass ich in der PMS-Phase jeden Tag 8 Stunden schlafe, weil ich weiß, das hilft, das ist Gold wert. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Früher habe ich gedacht, 6 Stunden reichen mir und manchmal auch weniger. Wow. Das ist Blödsinn. Es reicht übrigens nur 1% aller Menschen in unserer Gesellschaft, aber viele denken, es wäre schon in Ordnung. Ich weiß, wenn ich eben in dieser schwierigen Phase meines Lebens bin, dann brauche ich 8 Stunden Schlaf und manchmal sogar 9. Mhm. Und das zu gesunden Schlafzeiten oder eine Regelmäßigkeit damit reinzubringen, das einzuplanen, kann die Beschwerden um ein Vielfaches mildern auch.
Ich brauche die jeden Tag. Also.
Sehr gut. Noch besser, noch viel besser. Ja, und der letzte Punkt ist Stress. Stress vermeiden ist schon so ein Buzzword. Weil Stress ist allgegenwärtig und das zu vermeiden scheint mir eine Mission Impossible, auf jeden Fall, wenn man sich immer am Außen orientiert. Von daher ist es dann ganz wichtig, sich an sich selbst zu orientieren. Der Stress wird da sein, aber wie gehe ich denn in dieser Phase mit diesem Stress um? Da gibt es ganz viele Tools, die man in die Hand nehmen kann. Als Resilienztrainerin habe ich da so eine kleine Toolbox immer vorbereitet für meine Patientinnen und schaut, okay, mit wem kann ich gerade, wie kann ich da gerade arbeiten? Und wie kann ich für mich diese Tage als besonders angenehm gestalten? Und wenn es die tägliche Meditation ist oder vorm Schlafen gehen oder zwischendurch und immer wieder, wenn ich es brauche.
Gibt es bestimmte Altersspannen, in denen PMS häufiger vorkommt? Also kann es sein, dass ich mit Anfang 20 noch keine Symptome habe, die aber dann zum Beispiel Mitte 30 einsetzen?
Absolut, absolut. Wir sagen, Die PMS-Symptome sind besonders stark in Zeiten des hormonellen Wandels. Und da ist zum Beispiel eine Phase, wenn man ein Kind kriegen möchte oder ein Kind gerade bekommen hat, fangen wir doch da an, Mitte 30 ist das häufiger der Fall, und der Zyklus sich wieder einspielt. Und dann kommen natürlich noch mit Kindern, um das als Beispiel zu nennen, wahnsinnig andere Stressoren auf einen zu, ja, die auch wunderschön sind, aber auch natürlich viel mehr Mental Load fordern. Das heißt also, die Umgebungsfaktoren, die werden auf jeden Fall anspruchsvoller. Und darunter kann natürlich auch ein PMS, was vielleicht unterschwellig da war, diese Überempfindlichkeit, kann natürlich dann auch deutlich mehr zum Vorschein kommen. Aber auch in der Pubertät gibt's ja häufiger diese Beschwerden und in den Wechseljahren. Und dann finde ich es immer noch ganz spannend, man sagt ja immer, ja, Mitte 20 war noch alles cool und dann auf einmal kam's. Häufig kommt es auf einmal, wenn man die Pille absetzt, weil sehr, sehr viele Menschen, zumindest aus meiner Generation, haben, seit sie in der Pubertät waren und dann die ersten sexuellen Erfahrungen machen wollten, die Pille genommen. Das heißt also, darunter hatten sie gar keinen Zyklus. Die Pille ist nicht umsonst ein mögliches Therapeutikum bei starken prämenstruellen Beschwerden, denn sie schaltet den Zyklus ja aus. Sie schaltet die Schwankungen aus, die wir haben. Und dadurch nimmt es natürlich auch Symptome, die dann wieder auftreten können, wenn man die Pille absetzt.
Bei so vielen unterschiedlichen Symptomen, die du anfangs genannt hast, wie kann PMS oder PMDS eigentlich diagnostiziert werden?
Da gibt es tatsächlich nur eine Möglichkeit, und zwar ein Tagebuch führen. Es gibt spezielle Zyklustagebücher, in denen man ganz genau seine Zyklustage oder die Symptome einträgt, die man an den jeweiligen Zyklustagen hat. Und dann sollte man das schon 2 bis 3 Monate mindestens machen und dann mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen gemeinsam mal draufschauen, ob da wirklich eine zyklische Komponente dahinter steckt oder nicht. Denn das ist eine ganz wichtige Information. Stimmungsschwankungen oder gerade diese ganzen psychischen Symptome, die muss man ganz klar abgrenzen von einer Depression zum Beispiel oder anderen psychischen Beschwerden, die den ganzen Zyklus lang sind. Natürlich kann es sein, dass die mal in der letzten Zyklusphase verstärkter sind, wenn man vielleicht auch am PMS oder dafür feinfühliger ist. Dennoch ist ganz wichtig, hier zu unterscheiden, denn das wird anders behandelt. Ich persönlich finde, wenn es dir nicht gut geht, ob du die Diagnose nach den Kriterien hast oder nicht, wenn da eine zyklische Komponente mit dabei spielt, ist es immer wert, genau rauf zu gucken, wo sind meine Probleme, was sind meine Symptome und wie gehe ich die an. Denn Beschwerden im Zyklus sind per se nicht normal.
Und vielleicht nochmal auf den Punkt, gibt es da irgendwie Heilungsmöglichkeiten? Ja, also Beschwerden sind nicht normal, ich muss keine Schmerzen haben und ja, all diese Symptome, die unerträglich sind. Wie kann das geheilt werden?
Das ist eine höchst individuell zu beantwortende Frage. Es gibt medikamentöse Therapien zum Beispiel, die man in Anspruch nehmen kann, wenn man das möchte. Darunter gehören zum Beispiel die Pille. Da sie eben diese zyklischen Schwankungen aussetzt, hast du dann eben auch nicht mehr diese zyklischen Veränderungen. Da gibt es eine Pille, die ist, oder ein Wirkstoff in der Pille, die ist besonders dazu getestet. Dieser Wirkstoff heißt Drospirinon. Die wird zurzeit empfohlen. Auch kann man einfach, auch ist der Langzyklus, also das Durchnehmen der Pille in dem Fall meines Erachtens nach sinnvoll, weil warum sollte man Pausen machen? Das ist sowieso oder wird vielleicht in Zukunft obsolet werden, sagen wir es mal so, weil das von der medizinischen Seite nicht unbedingt einen Sinn macht, dass du dann einmal abbrichst, um dann wieder unter Umständen eigene Hormone sich entwickeln zu lassen, die du ja in dem Fall gar nicht haben möchtest. Man muss aber nicht die Pille nehmen, weil es ist ja so individuell, was du machen kannst, dass du auch individuell gucken kannst, was du willst. Wenn die psychischen Symptome so stark überwiegen oder auch sehr stark sind, ist es definitiv eine Überlegung, auch mit Antidepressivern zu therapieren. Und die kann man sogar im Unterschied zur in Anführungsstrichen normalen Depression oder zu depressiven Erkrankungen, kann man diese sogar nur zyklisch nehmen. In den Tagen oder das bestimmt man dann gemeinsam mit der Therapeutin, bevor die Beschwerden beginnen und auch zu einer anderen Dosis, wie man sie normalerweise bei einer Depression nehmen würde. Das heißt also, da gibt es andere Therapieschemata, die man fahren kann, die dann natürlich auch mit weniger Nebenwirkungen verbunden sind. Mhm. Dann ist es noch ganz wichtig, an die Psychotherapie zu denken, meiner Meinung nach. Mhm. Denn auch da hat man sehr gute Erfolge schon gesehen. Ich bin selbst gerade Studienärztin bei einer Studie, die mit Verhaltenstherapie und PMDS schaut, mit einem Programm auf Basis von einer App-Entwicklung tatsächlich, wie man das beibringen kann, also diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und wie sich das dann auf das Wohlbefinden der Patientinnen auswirkt. Und das finde ich auch ein sehr spannender Ansatz. Mein großes Feld ist die Lifestyle-Therapie. Das heißt, ich schaue, was kann man eigentlich noch drumherum machen? Weil meiner Ansicht nach ist der Zyklus nichts, was uns schadet oder schwach macht, sondern häufig auch etwas, was wir, wo wir beigebracht bekommen haben, das muss wehtun, das macht mich schwach. Das ist einfach nichts Gutes in meinem Leben. Und ich finde es schade, wenn wir da auch nicht hinter diese Fassaden einmal gucken und schauen, habe ich da vielleicht Themen der Scham? Habe ich da vielleicht selbst, ja, innere Themen zu bearbeiten, die vielleicht meine Beschwerden noch mal verstärken? Es gibt immer mal wieder die Momente, wo man sagt, okay, jetzt in diesem Moment oder vielleicht auch nur für eine Phase im Leben, ist es doch besser, das und das Medikament zu nehmen. Aber gar nicht nach dem Lifestyle zu gucken. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, denn damit können vielen Menschen geholfen werden.
Ja, absolut. Ich meine, gerade Antidepressiva oder auch die Antibabypille, das hört sich natürlich sehr, in Anführungsstrichen, nach der Chemiekeule an. Ich habe eine Folge mit Dr. Daniela Bach aufgenommen zum Thema Wechseljahre. Und da habe ich mit ihr auch zum Beispiel über Naturheilkunde gesprochen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also Johanniskraut, Mönchspfeffer, Maca, Ashwagandha und Co. Hilft es auch bei PMS?
Ja, kann man ausprobieren, finde ich super. Man muss immer dabei wissen, die Studienlage ist mau bis inexistent. So, bei Mönchspfeffer gibt es Studien. Das heißt also, das ist wirklich etwas, was man ausprobieren kann. Und da kommt es schon wieder auch so ein bisschen auf die individuellen Ursachen an. Weil das Mönchspfeffer, das stärkt nochmal die Progesteronbildung, um es ganz zu verknappen. Und wenn da zum Beispiel eine Östrogendominanz ist, deswegen ist das auch was, was sehr gut in der Perimenopause hilft. Und wenn da so ein Ungleichgewicht auch herrscht, was ja zu der Überempfindlichkeit zusätzlich herrschen kann und das natürlich noch verschlimmert, dann kann der Mönchspfeffer eine gute Option sein. Ist allerdings was, dass man 2 bis 3 Monate wirklich ausprobieren muss, bevor man sagen kann, das wirkt oder das wirkt nicht. Viele sagen dann nach 3 Wochen, ich habe gar nichts gemerkt, habe es wieder abgesetzt. Das wäre dann ein Fehler. Ich finde, wenn dann und man es gut verträgt, dann sollte man es dann auch ein bisschen länger ausprobieren. Auch Johanniskraut ist eine Möglichkeit bei Stimmungsschwankungen. Auch da gibt es spannenderweise Studien, die schon sehr alt oder älter sind. Bei diesen Sachen ist es auch immer wichtig zu gucken, nehme ich die richtige Dosis ein, weil viele Nahrungsergänzungsmittel haben das dann in minimal dosiert. Da ist die Frage, wirkt das nicht? Ich kann es nicht beurteilen. Und bei Johanniskraut ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, das kann Wechselwirkungen haben mit anderen Medikamenten, zum Beispiel mit der Pille. Und wenn die dann auf einmal nicht mehr wirkt, man würde wahrscheinlich nicht die Pille und Johanniskraut zusammennehmen. Auf jeden würde ich jetzt erstmal nicht drauf kommen. Aber wer drauf kommt, nein, das wäre ungünstig, weil das könnte die Verhütungssicherheit einschränken. Und zu allen Heilmitteln aus dem Ayurveda oder der traditionellen chinesischen Medizin haben wir einfach keine Daten.
Vielleicht nochmal das Thema Wechseljahre. Hören dann eigentlich PMS, PMDS auch automatisch auf?
Ja, mit der letzten Menstruation, it's over. Es ist wirklich so, dass es geht um diese hormonellen Schwankungen. Und wenn man nicht mehr menstruiert, dann gibt's die Probleme auch nicht mehr. Die andere vielleicht, aber die nicht mehr.
Vielleicht nochmal das Thema Lifestyle-Faktoren. Du hattest vorhin so ein bisschen auch das Thema Achtsamkeit angesprochen. Lindern Yoga und Meditation wirklich Symptome von PMS oder PMDS?
Meiner Meinung nach ja, ganz klar. Denn alleine dieses Runterfahren, den Geist beruhigen, ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft oftmals gar nicht gelernt haben. Und wenn man sich die Symptome anschaut, gerade die psychischen Symptome, dann ist das eine Überreiztheit, diese Wutausbrüche, diese sehr extreme Achterbahnfahrt der Gefühle, sehr tiefen Tiefs. Und die kann man sehr, sehr gut mit Achtsamkeitstraining beruhigen.
Ich habe in dem Zusammenhang auch von Cycle Thinking gelesen. Kannst du einmal kurz erklären, was man darunter versteht und wie stehst du dazu?
Also unter Cycle Thinking verstehe ich sein Leben zyklusbewusst gestalten. Mhm. Und dieses Zyklusbewusstsein, was ich in mir trage, das Bewusstsein, in welcher Phase ich bin, mitzunehmen in meinen Alltag. Ob es ist in meine Sportroutine zum Beispiel, um dann zu merken, in der Follikelphase habe ich wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Power und da habe ich richtig Bock, joggen zu gehen. Also so ist es bei mir ehrlicherweise. Mhm. Und in meiner Lutealphase ist es für mich tatsächlich manchmal echt eine Herausforderung, dann zu sagen, ich gehe jetzt aber raus und laufe 5 Kilometer und da zu sagen, nee, wenn ich joggen gehe, dann mache ich einfach einen gechillten Run und es ist mir ganz egal, was ich heute leiste, wohingegen ich manchmal ein bisschen ambitionierter bin, dann nicht. Oder ich gehe jetzt ins Yoga-Studio, mache eine schöne Runde Yin-Yoga und fühle mich da richtig wohl. Mhm. Für mich hat das einen ganz, ganz großen Benefit auf mein körperliches Wohlbefinden, denn ich setze mich viel weniger unter Druck und manchmal pushe ich mich sogar, weil ich weiß, hey, in der Phase weiß ich, dass ich voller Energie bin und jetzt kann ich sie richtig nutzen. Und in der anderen Phase, in der ich einfach ein bisschen mehr Ruhe brauche, gönne ich sie mir erst recht. Und ich finde, das hat einen wahnsinnigen Benefit auf das gesamte Wohlbefinden. Alles, was man macht, glaube ich, kann man auch übertreiben daher. Also es gibt auch Studien, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Sport bleiben, die zeigen, dass man in jeder Zyklusphase potenziell die gleiche Leistung erbringen kann. Und es gibt auch eine Marathonläuferin, die hat, während sie am ersten Tag ihrer Menstruation war, Bestleistungen gelaufen. Also das geht alles. Die Frage, was geht für dich und was fühlt sich für dich in diesem Moment gut an? Und da finde ich dieses Cycle Thinking oder einfach die Beobachtung meines Zyklus jeden Tag wundervoll.
Absolut super guter Tipp in allen Lebenslagen.
Ja, in allen Lebenslagen.
Super. Dann, vielen, vielen Dank dir, Miriam, für deine Zeit und auch das aufschlussreiche Gespräch. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt. Danke dir.
Nice, gerne.
Ein Fact to Snack.
Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass Frauen kurz vor der Periode mit PMS-Symptomen zu kämpfen haben und sich einfach nicht gut fühlen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich fühle mich auch während meiner Menstruation nicht so super fit und irgendwie moody und auch nicht sonderlich konzentriert. Dabei hat jetzt aber eine Studie gezeigt, Frauen sind während ihrer Periode schneller und machen weniger Fehler. Dafür haben rund 150 Frauen an Konzentrationstests teilgenommen, einmal während der Menstruation und einmal 2 Wochen später. Ihnen wurde dafür zum Beispiel lächelnde oder zwinkernde Gesichter gezeigt und sie wurden gebeten, die Leertaste nur dann zu drücken, wenn sie einen lächelnden Smiley sahen. Mit diesen Tests wurden Hemmung, Aufmerksamkeit, Reaktionszeit und Genauigkeit getestet. Also Dinge, die beispielsweise in Mannschaftssportarten super wichtig sind. Und während ihrer Periode fühlten sich die teilnehmenden Frauen zwar schlechter, schnitten aber besser ab als um ihren Eisprung herum. Also unser Gefühlszustand spiegelt nicht immer unseren tatsächlichen Leistungszustand wider. Und wir müssen uns von anderen also auf gar keinen Fall anhören, dass wir während unserer Periode weniger leistungsfähig sind. Aber natürlich ist es trotzdem völlig okay, wenn ihr während eurer Periode keine Lust auf Sport oder Konzentration habt. Ich bin da total bei euch. So, das war's mit dieser Folge PMS, heute quasi im doppelten Sinne. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch mit PMS strugglen. Also nehmt doch gern an der Umfrage bei Spotify teil und lasst mir einen Kommentar da. Natürlich erreicht ihr mich mit eurem Feedback, Fragen und Anmerkungen wie immer auch unter podcast@hör.one. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Da dreht sich dann übrigens alles rund um das Thema Sexualität und weibliche Lust. Also stay tuned und macht's gut.